Heute ist der zweite Advent. Und wir erinnern uns in der Adventszeit daran, dass Jesus gekommen ist, aber auch, dass er wiederkommen wird. Und wir erwarten ihn, wir warten auf ihn. Jesus hat ja gesagt, dass er bald kommen würde. Jetzt hat Jesus ein bisschen ein anderes Zeitverständnis als ich zumindest. Wir warten immer noch, dass er kommt, aber er wird kommen. Und weil wir warten, bereiten wir uns vor. Das ist Adventszeit. Wir bereiten uns vor. Wie machen wir das? Wir schmücken zum Beispiel unser Haus schön, also innen wie außen. Da wird alles vorbereitet, geputzt, sauber gemacht, dann kommt die Weihnachtsdeko wieder raus von ganz unten aus dem Keller und dann wird alles schön wieder aufgebaut. Der Schwibbogen aus dem Erzgebirge wird ins Fenster gestellt. Wir signalisieren auch nach außen hin, wir sind bereit. Also die Lichter leuchten. Jesus, wenn du kommst, dann findest du uns leicht, weil bei uns ist hell. So ist eigentlich die Bedeutung. Wir haben das ein bisschen vergessen. Wir machen das halt aus Tradition und weil es schön ist und weil Lichter zu Weihnachten dazugehören. Aber eigentlich ist dieses ganze Schmücken ein Jesus, wir warten, wir sind bereit. Vielleicht können wir das wieder ein bisschen mehr in unsere Weihnachtsvorbereitung mit reinnehmen. In alles, was wir machen, dass wir sagen, wir sind doch in Erwartung. Vielleicht gibt es auch manches auszumisten, wegzuwerfen. Auch das gehört dazu, wenn man sagt, was brauche ich eigentlich gar nicht? Wenn Jesus jetzt wiederkommt, was ist dann eigentlich unwichtig? Was brauche ich nicht mehr? In der Offenbarung schreibt Jesus höchstpersönlich, er diktiert es dem Johannes, der auf einer Insel sitzt, auf Patmos, und Jesus schreibt aber einen Brief an sieben verschiedene Gemeinden. Und eine dieser Gemeinden ist die Gemeinde in Philadelphia. Was für ein schöner Name. Der Name eines Frischkäses, aber auch der Name einer wunderschönen Stadt, die nicht so bedeutsam ist. Philadelphia ist keine wichtige Stadt im Vergleich zu Ephesus oder den anderen Städten in Kleinasien, aber es war so ein Stück weit das Tor nach Kleinasien rein. Die Tür, der Eingang. Und das hat auch eine Bedeutung in unserem Sendschreiben. Kleinasien, heutige Türkei. Ja, da kommt Post von Jesus. Die Gemeinde in Philadelphia, die hat ein bisschen gekämpft. Und zwar mit Minderwertigkeitsgefühlen. So, wer sind wir schon? Wir sind so klein. Wir sind so unbedeutend. Wenn wir uns jetzt vergleichen mit den großen Gemeinden, dann sind wir verschwindend unwichtig. Bei uns wächst auch nicht so richtig, es stagniert eher, es ist schwierig. Ungenügend. Philadelphia, man könnte drunter schreiben, nichts Besonderes. Was sagt aber Jesus dieser Gemeinde? Das ist das Spannende. Denn was wir sehen, was wir denken zu sehen, und dann bilden wir uns eine Meinung, das muss noch lang nicht das sein, was Jesus sieht, wenn er auf Sachen draufschaut. Ich lese die Verse 7 bis 13 aus dem dritten Kapitel der Offenbarung. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia. So fangen alle Sendschreiben an. Er, der heilig ist und der Wahrhaftige, er, der den Schlüssel Davids hat, wo er öffnet, kann niemand zuschließen. Und wo er zuschließt, da kann niemand öffnen. Er lässt euch sagen, ich kenne euer Tun. Ich habe euch eine Tür geöffnet, die niemand zuschließen kann. Eure Kraft ist nur klein. Trotzdem habt ihr euch nach meinem Wort gerichtet und das Bekenntnis zu mir nicht widerrufen. Hört gut zu. Ich werde Menschen zu euch schicken, die zur Synagoge des Satans gehören. Sie werden behaupten, dass sie zum Volk Gottes gehören, aber das ist nicht wahr. Sie lügen. Ich werde aber dafür sorgen, dass sie sich vor euch niederwerfen und euch ehren. Sie werden erkennen, dass ich euch erwählt habe und liebe. So wichtig ist nicht bestimmt. Ihr habt mein Wort beherzigt, mit dem ich euch zum Durchhalten aufrief. Darum werde ich euch in der Zeit der Versuchung bewahren, die demnächst über die ganze Erde kommen wird und alle Menschen auf die Probe stellen wird. Jetzt sagt Jesus, ich komme bald, haltet fest, was ihr habt, sonst bekommen andere den Siegeskranz. Ich lese mal so weit, es reicht schon. Wir können sowieso nicht auf alles eingehen. Wir gehen nur auf einzelne Aspekte von diesem Text ein. Am Anfang der Seligpreisungen stellt sich Jesus vor. Er ist immer so, stellt sich immer am Anfang vor, aber immer mit anderen Attributen. Ich bin der Heilige, sagt er. Wir hatten gestern Next Step Kurs, den ersten. Und da ging es auch um die Frage, was ist eigentlich heilig? Weil wir haben über Gott geredet, wie man ihn kennenlernen kann. Und dann sagt einer, also wir haben zwei Mädels und einen Jungen, könnt ihr euch denken, wer das der eine ist. Und er sagt dann, heilig ist extrem besonders. Ich habe noch nie so eine gute Definition gehört. Also man muss kein Theologe sein, um sehr kluge Sachen sagen zu können. Heilig ist extrem besonders. Und genau das, damit attributiert, ui, was für ein Wort, sich Jesus, indem er sagt, ich bin extrem besonders. Dieses Sendschreiben an Philadelphia, das hat ganz viele Bezüge zu Jesaja. Deswegen will ich so ein paar Bezüge euch aufzeigen. Und das eine ist, da geht es eben um seine Heiligkeit. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und, das müssen wir jetzt ganz dick unterstreichen, bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf das ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Luther-Übersetzung, ein bisschen sperrig, aber wir wissen, um was es geht. Dass Gottes Heiligkeit, dass er extrem besonders ist, zum einen ist, dass er irgendwie für uns so besonders ist, dass er unerreichbar ist, aber er ist noch viel extrem besonderer, weil er auch bei denen ist, die gedemütigt sind, die traurig sind, die schwach sind, die zerbrochen sind, die Not leiden. Da ist Gott auch, da wohnt er genauso. Das macht Gottes Heiligkeit aus. Extrem, extrem, extrem besonders. Seine Würde und Heiligkeit zeigt sich, dass er sich nicht zu schade ist, auch dort zu sein, wo es Menschen schlecht geht. Uns fällt es manchmal schwer, da zu sein, wo es Menschen schlecht geht. Es ist für uns kein schönes Umfeld. Da sind Leute traurig, enttäuscht und wir wissen gar nicht, was wir sagen sollen. Deswegen umgeben wir uns gern mit Leuten, die erfolgreich sind, die gut sind, die mitten im Leben stehen. Halt so gute Freunde, die laden wir gern zum Essen ein, das ist schön. Aber wisst ihr, Gott ist auch da, wo es nicht so schön ist. Und dann stellt sich Jesus vor, er sagt, ich bin der Wahrhaftige. Wahrheit ist was Schönes. Und wir denken, es gibt richtig und falsch und Jesus ist immer richtig, hat immer recht. In der Bibel geht es, wenn es um Wahrheit geht, aber gar nicht so um diese objektiv oder scheinbar objektive Wahrheit, diese wissenschaftliche Wahrheit, ist es jetzt richtig oder falsch? Da geht es in der Schule drum, da müssen die Schüler müssen, ne, da wird dann angekreuzt, richtig oder falsch, Punkt oder kein Punkt. Aber in der Bibel hat Wahrheit oder Wahrhaftigkeit nochmal ganz andere Bedeutungen. Ich will euch drei Verse zeigen, die es ein bisschen deutlich machen. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Allein schon das ist hochinteressant. Wahrheit ist nicht das, was er redet, sondern was er tut. Das ist Wahrheit. Das ist wahrhaftig. Und es ist gerecht. Alle seine Ordnungen sind beständig. Bei Wahrheit geht es darum, kannst du dich drauf verlassen? Und wird letztendlich sich das Wort oder das Tun, das, was jemand tut, als wahr erweisen, wenn man jetzt mal abwartet. Das kann ich jetzt gar nicht im Moment prüfen, ob es richtig ist. Ich kann es erst prüfen, wenn ich am Ende sage, dastehe und sage, hast recht gehabt. Stimmt. War gut. War der richtige Weg. Der Wahrhaftige. Der das Richtige tut, seine Ordnungen sind beständig. Und dann ist Wahrheit auch ein Beziehungsbegriff. Diese objektive Wahrheit, richtig oder falsch, hat mit Beziehung gar nichts zu tun. In der Bibel, das ist auch hebräisches Denken, da ist alles ein Beziehungsbegriff. Was bringt es mir miteinander mit dir, wenn du immer recht hast? Bringt mir gar nichts. Aber wenn ich dir in die Augen schaue und ich weiß, auf dich ist Verlass. Du magst nicht alles, es mag nicht alles stimmen, was du sagst, aber auf dich ist Verlass. Du bist ein guter Mensch. Das ist viel wichtiger. In der Bibel gibt es zu der Wahrheit noch verschiedene Schwestern. Die Wahrheit hat viele Schwestern, zum Beispiel die Güte oder die Treue. Ne, auch Beziehungsbegriffe. Die Beständigkeit, die Gerechtigkeit, die Gnade. Im Psalm 57, Vers 11 steht, denn deine Güte reicht, so weit der Himmel ist. Und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Wir würden jetzt denken, das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Im Hebräischen ist es ein Parallelismus und es sind Dinge, die zusammengehören. Wahrheit und Güte gehören zusammen. Und beide sind, soweit der Himmel ist, soweit die Wolken gehen, das ist auch ein Parallelismus, bedeutet ja letztendlich das Gleiche. Im Psalm 100, Vers 5 steht, der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig, also sie wird sich als beständig erweisen, diese Gnade, und seine Wahrheit, hebräischer Parallelismus, für und für. Hört nicht auf. Wenn Jesus sagt, ich bin der Wahrhaftige, dann heißt es, du kannst dich auf mein Wort tausendprozentig verlassen. Du kannst mir vertrauen. Es gibt keinen Haken dahinter, wo du danach merkst, ups, der wusste ich nicht. Nichts Fieses, nichts Gemeines. Es gibt keinen doppelten Boden. Wahrhaftig bedeutet, da ist kein Furnier und drunter ist billiger Presssparen, sondern wahrhaftig heißt, das ist Hartholz, das ist Eiche, das ist Vollholz. Alles echt. So stellt sich Jesus vor und er hat noch eine dritte Sache, wie er sich vorstellt. Er sagt, ich habe die Schlüssel Davids. Also heute geht es um Schlüssel. Geht nicht so sehr um die Tür eigentlich, die kommt auch vor. Aber vor allem geht es um Schlüssel. Die Offenbarung besteht ja aus Bildern, vielen, vielen, vielen Bildern, die oft einen Bezug haben zum Alten Testament, hier zum Jesaja. Und in Jesaja 22, da ist der Schlüssel, um das hier zu verstehen. Jesaja 22, da muss der Prophet Jesaja mit einem Menschen reden, der heißt Schebna. Der heißt so, Schebna. Und Schebna ist Palastvorsteher. Der ist der Chef von dem Palast. Das heißt, er hat die Schlüssel. Er hat die Gewalt über die Tür. Wer in den Palast reingehen darf und rausgehen darf, das bestimmt alleine Schebna. Also der ist wie der Türsteher, aber halt jemand, der mit viel Macht, also wie der Chef halt, gell? Der Chef, der zu sagen hat, wer darf vor den König kommen? Kann er nicht jeder sagen, muss mal kurz mit dem König reden? Nee, wer darf das? Der Schebna. Der redet mit den Leuten, der entscheidet, du darfst rein oder du darfst nicht rein. Jetzt hat der Schebna sich ein bisschen übernommen oder war etwas überheblich und hat gedacht, ich baue mir mal ein Grab. Also ich verewige mich und so ein Felsengrab, das haue ich mir irgendwo rein, an einem Ort, wo er das nicht hätte machen sollen. Gott war etwas zornig auf ihn, dass er sich da so verewigen will. Und dann sagt Gott Folgendes. Ich werde ihm, und jetzt geht es um den Eliakim, das wird jetzt der Nachfolger vom Schebna, ihm den Schlüssel zum Palast der Nachkommen Davids übergeben. Also Schebna ist jetzt raus. Der hat, wie sagt man so schön, verkackt. Wenn er die Türen öffnet, kann keiner sie zuschließen. Wenn er zuschließt, kann keiner mehr öffnen. Das sind die Schlüssel zum Palast der Nachkommen Davids, die Königsschlüssel. Und die hat jetzt springen wir von Schebna und Eliakim ins Neue Testament, in die Offenbarung, die hat jetzt Jesus. Ich habe die Schlüsselgewalt. Wer zu Gott reinkommt und rausgeht, das bestimme alleine ich. Ich bin der Chef. Der Türsteher. Jesus ist der Türsteher, der alles möglich machen kann. Jesus kann alles möglich machen. Kann überall aufschließen. Er kann auch alles zumachen. Wenn er sagt, nee, ist jetzt nicht dran, dann macht er zu. Er macht auf, er macht zu. Wie oft denken wir, dass wir die sind, die aufmachen, zumachen? Wie überheblich sind wir manchmal, dass wir denken, ne, mit unserer eigenen Power können wir einiges bewerkstelligen und schaffen. Und wir vergessen, wer ist der, der die Schlüsselgewalt hat? Und in der Adventszeit, da erinnern wir uns wieder dran, da kommen wir so ein bisschen zur Ruhe, im besten aller Fälle zumindest, und machen uns bewusst, dass wir nicht die Schlüssel haben. Wir haben nicht die Macht. Die wesentlichen, die entscheidenden Dinge im Leben, da können wir überhaupt nichts drehen. Da haben wir keinen Zugriff drauf, weil wir haben keinen einzigen Schlüssel, der auf diese Tür passt. Aber da ist jemand, der hat Schlüsselgewalt. Welche Rolle spielt Jesus in deinem Leben? Das habe ich mich so gefragt beim Vorbereiten. Welche Rolle spielt er in meinem Leben? Glaube ich wirklich, dass er diese Macht hat? Und jetzt möchte ich mit euch in den Vers 8 reingehen. Jetzt sagt Jesus, der sich vorgestellt hat als der Heilige, der Wahrhaftige, der die Schlüssel Davids hat, sagt jetzt etwas über diese Gemeinde in Philadelphia. Er sagt, ich kenne euer Tun, oder hier steht, ich kenne eure Werke. Und dann steht, siehe, schau hin, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Jesus hat an der Gemeinde in Philadelphia, die so klein ist, und ich habe am Anfang gesagt, auch so Minderwertigkeitsgefühle, die so kämpft, hat Jesus nur drei Prädikate, drei Gütesiegel. Du bist klein, du hast mein Wort bewahrt, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Drei Gütesiegel. Ich möchte mit euch zwei dieser Prädikate anschauen, wo Jesus sagt, besonders wertvoll. Und wenn ihr die anderen Sendschreiben lest, dann merkt ihr, Jesus hat sehr wohl an Gemeinden auch was auszusetzen. Ja, der sieht manche Dinge auch echt kritisch. Und sagt manchmal auch, wenn ihr nicht umkehrt, dann sieht es finster für euch aus. Sagt er auch manchmal. Aber an die Gemeinde in Philadelphia, die damit gerechnet haben, dass sie jetzt vielleicht mal eine Ohrfeige kriegen oder zumindest einen ordentlichen Rüffel, sagt der, hey, ihr seid toll. Was für eine tolle kleine Gemeinde. Und jetzt sagt er, erstes Prädikat, du hast eine kleine Kraft. Kleine Kraft, was ist das für ein Prädikat? Was ist das schon wert? Im Griechischen steht Mikrodynamis. Das ist schön, gell? Mikrodynamis. Das ist hier ein Prädikat. Eine Bewertung dieser Gemeinde, wo Jesus sagt, das ist gut so. Genauso. Die Gemeinde kann keine glanzvollen Veranstaltungen inszenieren. Prunkvolle Gebäude haben sie sicherlich auch nicht irgendwie errichtet. Ja. Aber es ist eine Sache, wo Jesus sagt, das ist gut so. Und Jesus ist da herrlich erfrischend, weil er gerne auf das Kleine schaut und sagt, es ist gut so. Und Jesus schaut Kinder an und sagt, die sind toll. Die kommen ins Himmelreich. Die sind genau richtig. Und wir würden denken, und die Jünger haben das damals auch gedacht, es sind Kinder. Die sind noch in der Entwicklung. Da müssen wir noch warten, bis was draus wird. Die können noch nicht so viel. Die können noch nichts bewegen oder verändern. Die gehen halt in die Schule und kämpfen sich so durch und lernen ganz viel. Aber da schaut Jesus hin und sagt, nee, ist toll. Kinder, ja. Yeah. Irgendwie hat Jesus ein Faible dafür, dass er in dem Winzigen und in dem Kleinen seine Herrlichkeit erweist, sich darin zeigt, darin, das reicht ihm. Es ist für ihn vielleicht viel leichter, sich im Kleinen zu offenbaren, als im Großen, wo alles schon so wow ist. Das Kleine ist kein Problem, sondern das Kleine kann auch etwas sehr Heilsames, Gutes sein. Das Sendschreiben an Philadelphia verteilt das Prädikat Mikrodynamis, ein großer Jesus für eine kleine Gemeinde. So ein schönes Motto, großer Jesus für eine kleine Gemeinde. Und als Jesus aufkreuzt, so das erste Mal, dann erzählt er in Gleichnissen, in Bildern vom Reich Gottes und sagt, kehrt um. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und Reich Gottes, Königreich Gottes, klingt erstmal nach was Gigantischem, riesig groß. Und Jesus sagt, Reich Gottes? Hey, mit was kann man das Reich Gottes vergleichen? Dann sagt Jesus, das ist wie ein Senfkorn. Ganz klein, winzig. Und dann wächst es. Da ist schon eine Kraft dahinter, ja. Da ist schon Dynamis dahinter, keine Frage. Aber Mikrodynamis. Winzig klein. Das zweite Prädikat, besonders wertvoll, ist, ihr habt mein Wort bewahrt. Mein Wort bewahrt. Und wir denken bei Wort bewahrt vielleicht erst an, also ich habe gedacht an so eine Konservendose. Und dann steckt man das Wort rein und passt gut drauf auf, dass da nichts drankommt. Das hält sich ewig und irgendwie kann man es ab und zu wieder aufmachen und reingucken und dann wird es wieder verschlossen. Wir bewahren das Wort. Und das meint Jesus aber hier nicht. Sondern er sagt, ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Werke. Du hast es nicht in eine Konservendose, sondern du hast es gelebt. Jetzt machen wir ein bisschen Grammatik. Prädikat. Subjekt, Prädikat, Objekt. Das Subjekt ist, wer macht. Das Prädikat fragt danach, was macht dieses Subjekt? Und das Objekt ist, an wem wird es ausgerichtet? Und die kürzesten Sätze, die bestehen aus Subjekt und Prädikat. Das würde schon reichen, wenn man sagt, die Blume blüht. Ja, was tut die Blume? Würde man nach dem Prädikat fragen. Sie blüht. Das Prädikat ist eigentlich das Entscheidende, dass etwas passiert. Und darum geht es auch bei diesem, du hast mein Wort bewahrt, nämlich, was hast du denn gemacht als kleine Gemeinde? Weil nur, dass du klein bist, das ist schon schön, aber du hast auch mein Wort gelebt. Du hast es, ein Prädikat, du hast es, ne, ein Verb, du hast es in die Tat umgesetzt. Das ist das Besondere an der Gemeinde in Philadelphia. Und es sieht Jesus, wie sie miteinander umgehen, dass sie einander nichts nachtragen, dass sie sich gegenseitig dienen, dass sie sich mit offenem Herzen begegnen und nicht mit Misstrauen. Weil diese Gemeinde sich denen zuwendet, die schwach sind, die demütig sind, die Hilfe brauchen. Weil sie sich gegenseitig ermutigen und ermahnen, auf eine liebevolle Art und Weise. Weil Jesus sagt, bei euch, da kann ich wohnen, da kann ich sichtbar werden, in dem, wie ihr miteinander umgeht. Da wird es wahr, ja, dass ich sage, an eurer Liebe zueinander wird man euch erkennen. Ihr habt mein Wort, das, was ich euch reingeredet habe, das sind meine Worte. Und das oberste Wort von Jesus ist das Liebesgebot. Liebt einander. Das habt ihr gelebt, das habt ihr umgesetzt, das ist praktisch geworden. Und das macht es besonders. Prädikat, zack, wertvoll. Und das dritte Prädikat ist, ihr habt meinen Namen nicht verleugnet. Ihr wart treu, ihr habt treu zu mir gestanden, habt gesagt, wir glauben an Jesus Christus. Auch vor den anderen, hier Synagoge des Satans, das waren die Juden, die werden hier ein bisschen böse als die Synagoge des Satans bezeichnen. Wo es irgendwie Leute gab, ja, die haben versucht, die Gemeinde zu bekämpfen und gegen Jesus zu reden und zu sagen, es ist alles Quatsch, was ihr da erzählt. Kommt wieder zurück ins Judentum und das, was für uns doch richtig und wichtig ist. Aber die Gemeinde ist treu geblieben. Die haben treu, waren die zu Jesus gestanden. Es ist eine tolle Gemeinde in Philadelphia. Ich hätte sie gerne kennengelernt. Prädikat, besonders wertvoll, dreimal aufgestempelt. Diese Gemeinde hat eine herrliche Gemeindekultur, einen super Umgang miteinander. Und Jesus sagt, bei euch kann ich in der Mitte sein, kann ich mittendrin stehen, fühle ich mich wohl. Die Gemeinde in Philadelphia ist vorbildlich. Sie warten in Geduld auf den Wiederkommenden, sie sind bereit. Und jetzt schließen wir den Kreis zum Anfang. Die haben die Lichterketten rausgehängt, nach außen bekennen sie, wir glauben an Jesus, aber auch nach innen haben sie es wunderschön gemacht. Eine wunderschöne Kultur nach innen hin. Die Gemeinde ist wie ihr Herr wahrhaftig und heilig, so wie der, dem sie gehören. Und vergesst nicht, ein Satz ohne Prädikat kannst du in der Pfeife rauchen. Ist praktisch tot, gibt es eigentlich nicht, weil da passiert nichts, da bewegt sich nichts. Vielleicht eine Adventsfrage. Herr, ich will mich vorbereiten auf dich, auf dein Wiederkommen. Was kann ich tun? Wie kann ich in die Handlung kommen? Was kann ich tun, um der Gemeinde zu dienen, um meiner Familie zu dienen? Wie kann ich dieses Prädikat leben? Was ist dein Prädikat für die Adventszeit? Wir machen eine kurze Zeit der Stille und des Nachdenkens.